Gemeinsam weiterdenken hoch 6. Der Podcast der Berliner Hochschulen für angewandte Wissenschaften.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Gemeinsam weiterdenken hoch 6, dem Podcast der Berliner Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Mein Name ist Julia Oelkers, ich bin Redakteurin für Online-Kommunikation an der HWR Berlin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge geht es um zwei Themen, die viele Menschen ganz direkt betreffen. Rassismus an Schulen und die Entstehung demokratieferner Einstellungen. Über diese beiden gesellschaftlichen Herausforderungen wollen wir gemeinsam weiterdenken, mit Perspektiven aus Forschung und Alltagserfahrung. Mit mir im Studio ist heute meine Kollegin Sibylle Baluschek. Sie ist Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an der Evangelischen Hochschule Berlin, kurz EHB. Sibylle, du hast das Thema dieser Folge angestoßen. Was war dein Beweggrund?
Ja, Julia, die Entscheidung war gar nicht so einfach, denn an der EHB gibt es wirklich viele spannende Forschungsprojekte. Aber das Thema Rassismus an Schulen hat mich besonders beschäftigt, und zwar, weil, wie du schon gesagt hast, es sehr viele Menschen betrifft und weil die Erfahrungen oft schon in der Kindheit prägen. Und was mich wirklich überrascht hat, obwohl das Thema seit Jahrzehnten diskutiert wird, fehlen bis heute klare Strukturen, wie Schulen damit umgehen sollen. Und dann ist es für mich auch eine ganz persönliche Geschichte. Ein Familienmitglied von mir hat in der Schulzeit immer wieder rassistische Erfahrungen machen müssen. Das hat mich oft richtig wütend gemacht.
Ein sehr persönlicher Zugang also. Und genau das macht den Blick auf dieses Thema so vielschichtig. Du hast für unseren Podcast mit Juliane Caracayali gesprochen. Sie ist Professorin für Soziologie an der EHB und forscht unter anderem zu Rassismus im Bildungssystem.
Genau. Unser Gespräch zeigt meines Erachtens sehr klar, warum es strukturelle Lösungen braucht und welche Veränderungen notwendig wären, um an Schulen sensibel mit Diskriminierung umzugehen.
Auch das zweite Thema hat enormes gesellschaftliches Gewicht. Unser Kollege Dennis Demmerle aus der Wissenschaftskommunikation der Alice-Salomon-Hochschule Berlin spricht in dieser Folge mit Heinz Stapf-Finet. Er ist Professor für Sozialpolitik. Gemeinsam werfen sie einen Blick auf die Frage, wie demokratieferne Einstellungen entstehen können. Untersucht wurde das am Beispiel des Berliner Bezirks Marzahn-Hellersdorf.
Ja, das sind zwei sehr unterschiedliche Themen. Und doch, finde ich, gibt es Verbindungen. Beide haben mit Teilhabe zu tun, mit Chancengleichheit, mit Vertrauen in gesellschaftliche Strukturen oder eben mit deren Bruch.
Lasst uns also gemeinsam weiterdenken und sprechen über Schule, Gesellschaft und Demokratie. Wir starten gleich mit dem Interview von Sibylle mit Juliane Caracayali von der EHB. Los geht's.
In der Schule lernen Kinder und Jugendliche nicht nur Mathe, Deutsch und Geschichte. Sie lernen auch, was als normal gilt, wessen Erfahrungen gehört werden und wie mit Ungerechtigkeiten umgegangen wird. Doch was passiert, wenn sie dort Diskriminierung erleben, wenn sie Rassismus oder Antisemitismus erfahren und sich beschweren? Wer nimmt sie ernst und wie reagieren Schulen darauf? Bislang gibt es in Deutschland keine verbindlichen Verfahren, um mit solchen Beschwerden umzugehen. Und genau darüber spreche ich heute mit Dr. Juliane Caracayali. Sie ist Professorin für Soziologie an der Evangelischen Hochschule Berlin und leitet das Forschungsprojekt ORAS. ORAS heißt Organisation Rassismus Schule und untersucht, wie Schulen mit Rassismus umgehen. Mit ihrer langjährigen Forschung zu Migration, Bildung und institutioneller Diskriminierung gehört Professorin Caracayali zu den wichtigsten Stimmen in diesem Bereich. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und dass du heute hier bist, Juliane. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
So, bevor wir über euer Forschungsprojekt sprechen, würde ich gerne eine Zahl vorab nennen. Und zwar 70% der Schülerinnen in Deutschland haben letzten Studien zufolge Rassismus in der Schule entweder selbst erlebt oder beobachtet. Das ist schon bestürzend. Und warum ist das Thema gerade jetzt so relevant und wann spricht man eigentlich von Rassismus?
Ja, vielleicht fange ich dann gleich mal mit der zweiten Frage an. Was verstehen wir überhaupt unter Rassismus? Rassismus wird verstanden als eine soziale Praxis, die Gruppen von Menschen Eigenschaften zuschreibt. Diese Eigenschaften sind meistens negativ und aufgrund dieser Eigenschaften erfahren diese Menschen eine Abwertung, die sich vor allem auch darin zeigt, dass sie Zugang zu bestimmten Ressourcen nicht bekommen. Also es geht nicht nur um eine Abwertung im Sinne von eines Schlechtredens, im Sinne von Stereotypen oder so, ne, die machen immer das und das, sondern mit diesen Zuschreibungen wird eben auch gerechtfertigt, warum der Zugang zu Wohnraum oder zu Bildung oder eben auch zur Gesundheitsversorgung eingeschränkt wird. Das vielleicht erstmal so ganz als allgemeinste Beschreibung. Warum das jetzt gerade so ein Thema ist, das ist wirklich eine sehr interessante Frage, denn Probleme mit Rassismus gibt es ja schon seit Jahrzehnten in Deutschland. Es gibt allerdings noch nicht seit Jahrzehnten Rassismusforschung in Deutschland. Die wird eigentlich erst relativ neu, tatsächlich auch ein bisschen breiter öffentlich gefördert. Und das ist der Grund, warum das in der Forschung zunehmend Thema wird. Wenn man sich jetzt ansieht, wie andere Gruppen damit bereits schon umgegangen sind, beispielsweise Vereine, Verbände, Migranten-Selbstorganisationen, dann machen die das schon sehr, sehr viel länger zum Thema, als das eigentlich in der Forschung angekommen ist. Und insofern muss man fast sagen, sind das eigentlich eher so diese zivilgesellschaftlichen Organisierungen, wo Menschen sich zu Wort melden, denen wir zu verdanken haben, dass jetzt gerade relativ häufig über Rassismus gesprochen wird.
Es ist ja auch oft von institutionellem Rassismus an Schulen die Rede. Also wie zeigt sich das dann eigentlich so konkret? Also was heißt dann in dem Zusammenhang institutionell?
Wenn wir über institutionellen Rassismus sprechen, dann geht es darum, dass es nicht um eine persönliche Einstellung einer Person geht, die rassistisch eingestellt ist, sondern dass sich Abwertungen, Normalitätsvorstellungen, denen eben nicht alle entsprechen, bestimmte Erwartungen, die nicht alle erfüllen können, schon in die Regeln und Routinen einer Institution eingeschrieben sind. Also wenn wir uns beispielsweise angucken, in Deutschland ist die Verkehrssprache an allen Schulen Deutsch. Wir wissen aber, wir leben ja in einer Einwanderungsgesellschaft, dass gar nicht alle Kinder mit den gleichen Voraussetzungen im Deutschen in der ersten Klasse eingeschult werden. Und es gibt eigentlich nicht ausreichend Maßnahmen dafür, daran sozusagen dann das, was vielleicht einige SchülerInnen noch nachholen müssen, angemessen eigentlich ihnen dann auch zukommen zu lassen. Also es gibt eigentlich nicht eine Schule, die von vornherein davon ausgeht, dass die SchülerInnen unterschiedliche Deutschniveaus mitbringen, obgleich das alle wissen. Und schon damit ist eigentlich dann sind ungleiche Startbedingungen von vornherein gegeben.
Das ist das, was ihr jetzt konkret untersucht?
Nee, untersuchen tun wir in diesem Fall was anderes, nämlich die Frage, was eigentlich passiert, wenn SchülerInnen und ihre Eltern selber rassistische Ausschlüsse zum Thema machen. Also wir können feststellen, es gibt schon sehr, sehr viel Forschung zu Ausschlüssen in der Schule. Wie gesagt, über Sprache, darüber, dass SchülerInnen mit bestimmten Religionszugehörigkeiten abgewertet werden, darüber auch, dass Mehrsprachigkeit häufig auf dem Schulhof verboten wird, obwohl das eigentlich menschenrechtlich nicht angezeigt ist. Also dazu gibt es schon sehr, sehr viel Forschung. Wozu es bisher eben noch nichts gibt, ist, was eigentlich Schulen konkret tun, wenn sich darüber jemand beschwert und sagt, Moment mal, hier wurden eigentlich meine Rechte missachtet. Ich wurde hier beispielsweise von einer Lehrkraft rassistisch angegangen, also beschimpft beispielsweise, oder mir wird die Möglichkeit, meinen Feiertag zu feiern, untersagt. Was machen Schulen eigentlich daraus, wenn diese Themen zur Sprache kommen? Das ist das, was wir untersuchen.
Okay, und an welchen Schulen forscht ihr und mit welchem methodischen Vorgehen?
Genau, das machen wir an weiterführenden Schulen und zwar sowohl in Berlin als auch in Leipzig. Und zwar das mit den weiterführenden Schulen wichtig, weil wir auch gerne SchülerInnen interviewen wollten. Und das ist natürlich, je älter die sind, dann auch etwas einfacher als jetzt bei Kindern. Und ja, unsere Ergebnisse, die wir bisher haben, sind auch höchst interessant, würde ich sagen.
Kannst du dazu schon ein bisschen was sagen vielleicht?
Und das genau, ein Beispiel? Das mache ich gerne. Also was wir feststellen ist erstmal, dass es unheimlich schwierig ist, mit Schulen ins Gespräch zu kommen. Also wir haben 160 Schulen angefragt und davon gerade mal 14 Zusagen bekommen. Das heißt, die Bereitschaft, mit uns darüber zu sprechen, ist eher beschränkt. Da, wo sie da ist und da, wo wir eben an die Schulen gehen, stellen wir fest, dass Rassismus durchaus ein großes Thema ist, auch für die Lehrkräfte, die an unseren Gruppendiskussionen, die wir da durchführen, teilnehmen. Wir können also nicht so gut bestätigen, dass es da einen Mangel an Wissen gibt. Es gibt tatsächlich einen Mangel an Umsetzungsmöglichkeiten, weil auch den Lehrkräften, die eigentlich gut verstehen, was da passiert, die Möglichkeit zu handeln fehlt, weil es eigentlich gar keine Maßnahmen gibt, die sie anwenden können, jenseits davon natürlich über Rassismus zu sprechen. Und das führt eben dazu, dass viele Lehrkräfte auch sehr ratlos eigentlich sind, wie sie mit diesen Beschwerden umgehen sollen und häufig auch selber sehr unzufrieden damit sind, dass es dabei so wenig Möglichkeiten gibt.
Ist es denn nicht so, dass man das dann auch mal sammelt oder so, also in den Schulen, dass sie das dokumentieren?
Genau, einige Schulen tun das. Dann ist aber immer die Frage, wer kriegt das überhaupt mit? Also wir haben zum Beispiel festgestellt, dass es Schulen gibt, die haben tatsächlich schon eine Beschwerdestelle eingerichtet, aber es wissen gar nicht alle davon. Dann wissen vielleicht viele davon, aber es ist unklar, was meldet man denn da jetzt eigentlich? Wirklich jede rassistische Bemerkung aus dem Unterricht oder nur Dinge, die einem besonders schlimm vorkommen, sodass man denkt, die müssen müssen unbedingt dokumentiert werden. Oder einige Lehrkräfte denken dann auch, naja gut, eigentlich sind doch diese Stellen wahrscheinlich nur dafür da, dass ich mich da melde, wenn ich das Problem nicht selber lösen kann. Und schon weiß man eigentlich gar nicht mehr, was an der Schule passiert, weil schon bei der Frage, wofür diese Stellen eigentlich da sind, eigentlich große Unklarheit herrscht, weil insgesamt der Ort fehlt in der Schule, wo grundsätzlich dieses Thema Rassismus oder überhaupt Diskriminierung verankert wird. Also viele Lehrkräfte haben uns zum Beispiel gesagt, als sie bei diesen Gruppendiskussionen teilgenommen haben, ach toll, dass ihr hier über uns forscht, jetzt können wir uns endlich mal über dieses Thema unterhalten, haben wir noch nie gemacht, gab noch gar keine Gelegenheit dazu. Und schon da fängt es eigentlich an, ne? Es fehlt ein Austausch, es fehlt eine gemeinsame Überlegung dazu, was wollen wir überhaupt dazu machen, was wäre sinnvoll, was schaffen wir auch in diesem Schulalltag, der ja ohnehin schon sehr vollgepackt ist. Und gerade Zeit ist eben auch eine Ressource, die da sehr fehlt und das klagen auch sehr viele Lehrkräfte, die eigentlich gerne viel mehr machen würden.
Was ich mich jetzt gerade so frage, ist, es gibt ja unterschiedliche Ebenen, ne? Also einmal Rassismus unter SchülerInnen, einmal Rassismus Schüler-LehrerInnen. Sammelt ihr das sozusagen in Evaluationsbögen? Wie groß ist denn die Gruppe, die ihr quasi befragt?
Wir befragen an jeder einer Schule einmal die Schulsozialarbeit und die Schulleitung und dann machen wir Gruppendiskussionen mit Lehrkräften und mit SchülerInnen. Wir wollen deshalb Gruppendiskussionen machen, weil wir sowas wie das, was ich jetzt gerade beispielsweise genannt habe, gar nicht rausfinden würden, wenn wir nur Fragebögen verteilen würden. Also die Art und Weise, wie sich die Lehrkräfte innerhalb einer Gruppendiskussion darüber verständigen, was sie überhaupt unter Rassismus verstehen und wie sie eigentlich Vorfälle handhaben. Das ist eigentlich das, was wir gerne dann auch wirklich an Beispielen erheben wollen, weil wir eben feststellen, dass die Lehrkräfte theoretisch sehr, sehr viel wissen, häufig auch wirklich sehr gut in der Debatte sind. Aber wenn es dann um die Frage geht, was macht ihr denn konkret, wenn etwas passiert, da dann sich doch sehr schnell auch eigentlich die Möglichkeiten, die sie selber für sich sehen, sehr schnell sehr vage werden und eigentlich gar nicht mehr so klar. Und das ist eben genau das, was wir gerne dabei herausarbeiten wollen. Das ist auch nicht das Problem der Lehrkräfte. Das liegt nicht am mangelnden Engagement, sondern es liegt daran, dass die Lehrkräfte eigentlich nichts an die Hand bekommen, beziehungsweise die Schulen als Ganze nichts an die Hand bekommen, mit dem sich einen Umgang finden lassen würde. Also ich möchte es auch an einem Beispiel gerne aufzeigen. Es gibt beispielsweise Schulen, die haben dann einen Diskriminierungsbeauftragten benannt. Und da hatten wir gerade in einer Gruppendiskussion so ein interessantes Beispiel. Dann SchülerInnen beschwert über eine andere Lehrkraft, dass sie immer das N-Wort sagen würde. Und die sind eben zu diesem Antidiskriminierungsbeauftragten gegangen. Der hat sich dann an seinen Kollegen gewandt, hat gesagt, du, hier gab es jetzt Beschwerden von SchülerInnen, dass du immer das N-Wort sagst. Ich bin ja Antidiskriminierungsbeauftragter, lass uns doch mal drüber sprechen. Diese Lehrkraft hat darauf einfach nur geantwortet, nein, du bist kein Antidiskriminierungsbeauftragter, du bist mein Kollege und du hast mir einfach gar nichts zu sagen, weil es gibt gar nicht die Stelle des Antidiskriminierungsbeauftragten. Die ist ja mit nichts hinterlegt. Das ist keine politisch- oder verwaltungsrechtliche Stelle. Das heißt, ich mache da nicht mit. Ich finde das okay, das zu sagen und dabei bleibe ich eben. Und dieses Beispiel zeigt, glaube ich, ganz gut, dass die Schulen relativ aufgeschmissen sind. Solange es nicht einen politischen Willen gibt, eigentlich dieses Thema der Diskriminierung in den Schulen zu verankern, weil das so lange eben immer nur so funktioniert mit denen, die halt auch Lust drauf haben. Mhm. Und die keine Lust drauf haben, gegen die hat man eigentlich auch keinerlei Handhabe.
Und das ist ja genau die Frage, die ich dazu noch hätte. Wer ist eigentlich euer Auftraggeber jetzt für die Studie? Und was ist das Ziel eigentlich mit dieser Studie? Also wer wird denn daraus standardisierte Maßnahmen ableiten?
Ja, also finanziert wird das Ganze vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die haben zum ersten Mal, und da kommen wir gerade wieder an den Anfang unseres Gesprächs, die haben zum ersten Mal eine größere Summe tatsächlich an Forschungsgeldern bereitgestellt für die Rassismusforschung. Das ist wirklich was sehr Neues und es ist großartig, dass das passiert ist. Was unsere Ergebnisse eigentlich zeigen sollen, das ist wirklich die Frage, woran es eigentlich mangelt und was dann auch die nächsten Schritte wären. Und unserer Meinung nach greift es eben zu kurz, immer wieder nur auf Sensibilisierungsworkshops zu setzen, von denen gibt es schon sehr viele, sondern es müsste sich tatsächlich auf der politischen Ebene etwas ändern. Das heißt, es muss Richtlinien geben, es muss Vereinbarungen darüber geben, was passiert eigentlich in Fällen von Diskriminierung, wer ist dann zuständig. Und die Zuständigkeitsketten, die wir jetzt gerade in unserer Forschung sehen, die sind nicht ausreichend. Die sehen nämlich so aus, dass wenn sich ein Problem nicht lösen lässt mit einer Lehrkraft beispielsweise, dann wird das Ganze an die Schulleitung weiterverwiesen. Die Schulleitung kennt sich
sich ja meistens auch nicht mit Diskriminierungsfragen aus. Also keine Lehrkraft muss da in ihrem Studium sich mit beschäftigen. Und eine Schulleitung hat auch immer das Problem, dass sie natürlich mit diesen Lehrkräften auch weiterarbeiten muss. Also die kann man ja nicht so schnell austauschen. Es gibt Lehrerinnenmangel. Also das heißt, eigentlich ist es ungeeignet, dass diese ganze Bearbeitung von Beschwerden über Diskriminierungsformen innerhalb der Schule verbleibt. Es bräuchte dazu eigentlich eine äußere Instanz, die dann auch beratend und auch unabhängig von diesem kollegialen Verhältnis da drin aktiv werden kann. Und auch darauf haben eigentlich schon viele Initiativen hingewiesen. Schon seit 2016 liegt dafür eigentlich auch ein Vorschlag vor, wie so eine unabhängige Beschwerdestelle aussehen könnte. Und ich würde sagen, unsere Ergebnisse jetzt, quasi fast 10 Jahre später, zeigen auf, dass die da eigentlich absolut richtig lagen.
Unser Schulsystem ist föderalistisch. Das heißt, jedes Bundesland ist da sehr eigenständig. Jetzt meine Frage dazu, schlägst du vor, da eine bundesweite Stelle einzurichten, wo sich alle konkret dran wenden können? Oder ist es eher sinnvoll, dass jedes Bundesland das auch passend zu seiner Schulsystemsituation dann im Endeffekt auch aufbaut?
Also ich denke, das geht gar nicht anders als bundeslandspezifisch, weil wie gesagt, solange Bildung Ländersache ist, muss das auch so aussehen. Aber es müsste dafür natürlich auch überhaupt erst einmal eine Entschlossenheit geben, innerhalb der Gesellschaft das Thema im Kontext Schule anzugehen. Also wenn wir uns ansehen, wie viel Arbeitsschutz in der Regel in anderen Bereichen, wo Arbeitnehmerinnen beispielsweise betroffen sein können, gilt und wie wenig eigentlich von all diesen Regeln in der Schule gelten, dann ist das eigentlich wirklich fatal. Insbesondere, weil dort ja auch noch das Gefälle zwischen minderjährigen SchülerInnen und erwachsenen Lehrkräften ja auch nochmal eine große Rolle spielt. Und da denke ich, das müsste eigentlich tatsächlich eher so eine Art Kulturwandel auch geben, wie wir eigentlich auf die Schule gucken, was wir eigentlich SchülerInnen zumuten an Verhältnissen, die kein Erwachsener eigentlich in der Regel zum Glück in Deutschland akzeptieren muss. Und ich denke, das müsste eine übergeordnete gesellschaftliche Veränderung sein. Und dann muss für jedes Bundesland tatsächlich aber eben nicht in so einem Prozess, wie wir das jetzt im Moment sehen, dass über die Schulautonomie eigentlich immer allen Schulen alles so übergeholfen wird, dass sie das bitte mal selber für sich regeln sollen, sondern tatsächlich mit einem landesweit geltenden Recht eigentlich und Vorgaben dafür, wie sowas umzusetzen wäre, das wäre tatsächlich total wichtig. Mhm. Aber das wissen wir eigentlich auch schon lange, ne? Und die Frage ist, warum passiert das eigentlich nicht? Also das ist eine Frage, auf die habe ich keine Antwort und auch all die PraktikerInnen, mit denen ich oft spreche, haben darauf keine Antwort. Es wird einfach nicht so ernst genommen, dass da viel in die Wege geleitet würde.
Dabei ist es ja gerade in der Schule so wichtig, dass Schüler auch das Gefühl haben, dass wir hier in einem demokratischen System leben und dass sie sich alle wiederfinden. Ne? Und das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, wenn man im Kleinen das erfährt oder als junger Mensch, wie soll das dann im Erwachsenenleben erst sein in dem Zusammenhang?
Ja, und vor allem muss man ja auch sagen, dass rassistische Erfahrungen in der Schule ja auch dazu führen, dass es massiv die Leistungen auch beeinträchtigen kann. Das heißt, das ist ein unmittelbar Beschränkung von Lebenschancen eigentlich, die dann auch SchülerInnen, wenn sie eben nicht so gute Abschlüsse schaffen, erleben. Und das Problem bei der Schule ist ja auch, der entkommt man ja nicht. Also es gibt eine Schulpflicht, da müssen alle durch. Da kann man nicht einfach sagen, ich setze mich dem nicht mehr aus, sondern alle müssen dahin. Und anders als jetzt an der Uni, wo man auch mal einen anderen Kurs wählen kann, ne, oder anderen Institutionen, wo klar ist, man kann eventuell auch einfach sich was anderes suchen, das ist in der Schule ja gar nicht vorgesehen. Und gerade deshalb ist es wirklich unheimlich wichtig, eigentlich für eine demokratische Gesellschaft auch die Schulen zu demokratischen Einrichtungen zu machen.
Ich habe jetzt noch eine Frage zum EU-Vergleich. Also Deutschland wird ja ein relativ schlechtes Zeugnis ausgestellt. Da gibt es ja auch Studien dazu. Gibt es denn erfolgreiche Modelle, von denen wir lernen können? Kennst du da welche? Und hast du eine Idee, warum Deutschland nicht so gut dasteht?
Also in Deutschland sehen wir ja insbesondere auch im Hinblick auf die Frage der Chancengerechtigkeit in Bezug auf die soziale Lage, dass da eben auch seit Jahrzehnten ja schon bekannt ist, dass fast in keinem anderen EU-Land die Verbindung zwischen sozialer Herkunft und Schulerfolg so eng gekoppelt ist wie in Deutschland. Das heißt, Kinder aus ärmeren Haushalten machen einfach die schlechteren Schulabschlüsse. Das müsste auch nicht so sein. Auch das könnte man natürlich verändern, wenn man diese Schule und die Bildungspolitik ernst nehmen würde. Wir sehen es ja aber auch jetzt beispielsweise in den Koalitionsverhandlungen, Bildung spielt überhaupt gar keine große Rolle. Wir sehen es auch jetzt gerade in Berlin beispielsweise bei den Kürzungen, die vorgenommen werden. Auch da kann man ja sagen, die Situation von Kindern und Jugendlichen spielt einfach keine große Rolle. Also da wird so viel gekürzt an eigentlich Maßnahmen, die Jugendlichen und Kindern zugutekommen. Also man kann, glaube ich, einfach sagen, in Deutschland zählen Kinder und Jugendliche nicht besonders viel.
Was die Beispiele angeht, ohne jetzt vielleicht zu tief in die Materie zu gehen, aber ich weiß zum Beispiel, dass es in England viele Schulen gibt, viele Schulverwaltungen, in denen es als positives Signal gilt, wenn dort Fälle von Diskriminierung gemeldet werden, weil es nämlich bedeutet, dass die diese Fälle vor Augen haben und sehen und daran sich auch sozusagen in der Qualität ihres Angebots entwickeln, wohingegen man das in Deutschland immer noch als absoluten Affront empfindet, wenn jemand anmeldet, dass hier eine Diskriminierung vorgefallen ist. Und das spricht, glaube ich, für so einen Kulturwandel, den ich vorhin auch versucht habe, so zu skizzieren. Das wäre ein Kulturwandel hin zu einer Fehlerkultur, in der man sagen kann, oh ja, wir sehen, an den und den Stellen findet Diskriminierung statt, da müssen wir nacharbeiten. Und das wäre, glaube ich, wirklich eine sehr, sehr gute Form des Umdenkens eigentlich auch, die ich mir für Deutschland wünschen würde.
Also, dass man nicht immer denkt, man macht jetzt Fehler und das ist jetzt ganz schlimm, sondern eher, wir können daraus lernen und auch andere teilhaben lassen an unserer Entwicklung. Ich würde jetzt gerne nochmal einen Ausblick wagen. Und zwar, das Projekt läuft ja bis Ende des Jahres. Das heißt, ihr seid ja schon relativ weit. Was sind denn sozusagen die nächsten Schritte oder gibt es schon Ideen für Pilotprojekte oder Umsetzungen?
Wir haben nicht so eine wirkliche Umsetzungsidee im Sinne von so Vorschlägen, so könnte es besser laufen, weil es unseres Erachtens tatsächlich nicht möglich ist, dieses System, so wie es jetzt ist, zu reformieren. Also was wir machen, wird eher nochmal ein großer Aufruf an die Schulpolitik sein, zu überdenken, wie sie mit dem Thema Diskriminierung in der Schule umgeht. Darüber hinaus haben wir aber natürlich sehr, sehr viele sehr kleine Dinge herausgefunden, die den Schulen vielleicht auch nochmal ein bisschen weiterhelfen können bei der Bearbeitung von Beschwerden. Und da kann ich vielleicht auch einfach noch ein kleines Beispiel, wirklich ein ganz kleines rausarbeiten. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass sich SchülerInnen massiv darüber beschweren, dass sie sich beschweren und dann passiert aber gar nichts. Und wenn man dann aber mit den Lehrkräften spricht, stellt man fest, doch, da passiert tatsächlich was, bloß die erzählen das den SchülerInnen nicht. Das heißt, wenn sich ein Schüler, eine Schülerin öffentlich beschwert über etwas, dann muss das auch öffentlich diskutiert werden, damit dann für alle klar ist, da hat es Konsequenzen gegeben. Und sozusagen, naja, wir haben das dann irgendwie so in der Pause oder ich wollte das dann auch nicht so vor allen und so weiter, das muss man dann zumindest immerhin sagen, dass man das privat geklärt hat oder im kleineren Rahmen und warum. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr kleine Veränderungsmöglichkeit, von der ich aber glaube, dass sie sehr viele Schüler sehr viel zufriedener machen würde, wenn sich Schulen das zu Herzen nehmen würden.
Ein unglaublich wichtiges Thema. Zusammenfassend kann man ja sagen, dass Schule eigentlich ein Ort sein soll, in dem sich alle sicher und diskriminierungsfrei bewegen und auch lernen können. Und es hat sich auch gezeigt, dass Schule nicht nur ein Lernort ist, sondern ein Ort, an dem sich entscheidet, wie wir auch als Gesellschaft zusammenleben. Also herzlichen Dank für das spannende Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Sibylle, für diesen wichtigen Einblick und das Gespräch. Damit kommen wir jetzt zum zweiten Thema dieser Folge, demokratieferne Einstellungen und die Frage, wie sie entstehen können.
Genau. Im Fokus steht dabei eine Studie zur Lage im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Sie zeigt, dass sich viele Menschen von der Demokratie abwenden, wenn sie das Gefühl haben, dass ihr Versprechen auf soziale Gleichheit nicht eingelöst wird. Gleichzeitig wollen sich aber viele auch engagieren, stoßen dabei aber auf schwer erreichbare politische Strukturen. Hören wir also rein in das Gespräch.
Mein Name ist Dennis Dämmerle. An der ASH Berlin bin ich im Team der Hochschulkommunikation für Wissenschaftskommunikation zuständig. Bei Gemeinsam Weiterdenken 6, dem Podcast der Berliner Hochschulen für angewandte Wissenschaften, dürfte ich ein Projekt einbringen, das kaum besser zum Staffelmotto unserer Premierenstaffel passen könnte. Es lautet nämlich Demokratie gestalten. Und wie ich zu dieser Annahme komme, wird mein Gast sicher gleich darlegen. Ich darf nämlich Professor Dr. Heinz Schapp-Finet begrüßen. Der leitet das Europa-Institut für Sozial- und Gesundheitsforschung und ist an der ASH Berlin nicht nur Dekan, sondern auch Professor für Sozialpolitik. Lieber Heinz, schön, dass du da bist. Stell uns doch kurz euer Forschungsprojekt vor.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Wir hatten die Gelegenheit, im Rahmen einer Ausschreibung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Kontext dieses Programmes, das sich nannte Sozialen Zusammenhalt stärken, ein Projekt hier in Marzahn-Hellersdorf durchzuführen. Und kurz gesagt ging es um die Problematik sozialräumlicher Demokratieentwicklung. Also was können wir als Hochschule an Erkenntnissen generieren, um dabei zu helfen, dass sich Demokratie entwickelt und weiterentwickelt im unmittelbaren Umfeld. Und es ist ja so, dass auch unsere Hochschule inmitten von Marzahn-Hellersdorf steht. und wir damit eine günstige Ausgangsposition für eine Forschungskooperation auch mit dem Bezirk zusammen haben.
Klingt nach einem sehr passenden Ort für das Projekt. In der Wissenschaftskommunikation gibt es ja eine Gretchenfrage, die es zu beantworten gilt. Wie profitiert die Gesellschaft von dem Forschungsprojekt?
Naja, aus dem, was ich gesagt habe, lässt sich ja unmittelbar ableiten. Wir generieren Ideen, die wir sozusagen aus einer sorgfältigen Analyse herausgearbeitet haben. Was haben wir getan? Wir haben uns intensiv auseinandergesetzt mit der Frage, wie stehen denn eigentlich die Menschen in Marzahn-Hellersdorf zur Demokratie, sowohl als Idee als auch wie sind sie mit der Umsetzung zufrieden? Und haben zunächst mal eine quantitative, repräsentative Umfrage gemacht, unsere Erkenntnisse dann gewonnen und dann nochmal vertieft einzelne Bürgerinnen und Bürger gefragt, die wir dann in ausführlichen qualitativen Interviews befragen konnten. Und dabei standen neben der Frage, wie steht ihr zur Demokratie, auch die Frage, wie habt ihr denn die Zeit seit der Wiedervereinigung, der sogenannten Wiedervereinigung, erlebt? Und wie hat das dazu geführt, wie ihr sozusagen euch in dem Nahumfeld bewegt und einbringt? Und eines der interessanten Phänomene in dem Kontext ist, dass die Menschen, die nicht nur selber diese Phase miterlebt haben, sondern diese auch nur vom Hörensagen von ihrer Familie und Freunde kennen, sowas wie einen Status gewonnen haben, dass sie sich fremd im eigenen Gemeinwesen fühlen, weil es immer noch so etwas ist, was ihnen sozusagen von außen gekommen ist und was sie sich nicht selber erarbeitet haben. Um es vielleicht noch mal ein bisschen genauer zu erklären, die Phase des gesellschaftlichen Umbruchs war ja eine ganz große Phase der Selbstwirksamkeit. Man hat es ja geschafft, mit friedlichen Mitteln ein ganzes System zu überwinden. Und dann kam aber eine Phase, wo sozusagen die repräsentative Demokratie nach westlichem Vorbild eingeführt wurde. Und trotz aller Proteste, trotz aller Widerstände haben viele Menschen ihre Arbeit verloren, ihren Arbeitsplatz nicht erhalten können und haben dann sozusagen nach dieser großen Phase der Selbstwirksamkeit eigentlich auch das Gefühl gehabt, sie können nicht so viel bewirken. Und das hat mit zu diesem, ich fühle mich fremd in dem eigenen Gemeinwesen geführt. Dazu kommen natürlich auch noch Erfahrungen der Entfremdung zu Verwaltung, zu Ämtern, wo wir die Erfahrung gemacht haben, dass die Menschen dort offener empfangen werden könnten und mehr den Eindruck haben müssen, unter ihresgleichen zu sein. Und da gäbe es vielleicht auch noch einen gewissen Nachbesserungsbedarf, Verwaltungsleute zu schulen im Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern, um halt ihnen stärker das Gefühl zu geben, sie sind willkommen.
Das ist ja schon eine fast schon eine Handlungserweisung, Erkenntnis, könnte man sagen. Ich frage mich, ist denn der Bezirk Marzahn-Hellersdorf, das ist die Alice-Salomon-Hochschule, ist der denn ein sehr spezieller Ort? Oder eben könnte man sagen, es ist ein Ort, ein Bezirk wie andere und damit ist das, was wir aus unseren Erkenntnissen hier ableiten, auch allgemein oder allgemein merkwürdig? Ist er repräsentativ?
Das ist eine interessante Frage. Er ist zum einen Teil des Deutschen Ostens, wenn du so willst. Und ist aber auch gleichzeitig Teil einer urbanen Struktur, ist Teil Berlins. Und insofern ist er schon besonders und einzigartig, aber ich denke durchaus, dass die eine oder andere Erfahrung durchaus übertragbar sein könnte. Weil du wirst es nicht glauben, wir haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass es Stadtteile in Marzahn und auch in Hellersdorf gibt, die vergleichbar sind mit Entwicklungen in ländlichen Räumen wie in Hessen und Thüringen. Und zwar geht es darum, dass so etwas wie soziale Orte verloren gegangen sind. Soziale Orte, an denen man sich mit Menschen, mit Kolleginnen, mit Freunden, mit Leuten, mit Nachbarinnen treffen kann und sozusagen wie in so einer Art vorpolitischem Raum sich begegnet und über Sachen, die die Allgemeinheit betreffen, reden kann. Und diese Räume brechen immer stärker weg, weil es gibt halt nicht mehr die Bankfiliale, es gibt nicht mehr das Gasthaus, gar ein Gasthaus mit einem Nebenraum, wo man auch Versammlungen abhalten kann. Diese sozialen Orte gehen sowohl in diesem ländlichen Raum, wo es einem jetzt nicht weiter verwundert, verloren, aber auch inmitten von Marzahn-Hellersdorf, wo es Stadtteile gibt, wo diese sozialen Orte auch immer knapper werden. Und das berichten uns auch viele Menschen, die aktiv im Gemeinwesen sind, dass sie es immer schwerer haben, Räume zu finden, wo sie ihre Aktivitäten dann auch noch günstig, ne, oder kostenlos gestalten können.
Blick aufs große Ganze, auf Deutschland. Ich bin im Vorfeld über zwei interessante Zahlen gestolpert. Laut dem Deutschlandmonitor 2024, der wurde am 17. Januar diesen Jahres veröffentlicht, sind etwa 40% der Bevölkerung mit der Demokratie unzufrieden. Fast gleichzeitig, nämlich einen Monat später, lag die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl am 23. Februar bei 82,5%. Das ist der höchste Wert seit 1987, also seit der Wiedervereinigung. Wie passen denn solche Zahlen zusammen?
Die passen sehr gut zusammen, weil man wie immer differenziert beobachten muss. Was wurde gefragt? Und wir haben diese Fragen eben auch in unserer quantitativen Untersuchung gestellt und dann auch nochmal in den Einzelinterviews spezifischer nachfragen können. Was haben wir herausgefunden? Die Idee der Demokratie an sich genießt eine sehr hohe Zustimmung. Weit über 70% der Bevölkerung sagen, es ist eine tolle Staatsform und die finden wir gut und die ist erstrebenswert. Das Problem ist, mit der Art und Weise, wie Demokratie umgesetzt wird und was die Erfolge unseres demokratischen Gemeinwesens sind, sind immer mehr Menschen unzufrieden. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass wir erlebt haben, die Menschen haben einen sehr stark entwickelten Kompass für soziale Gerechtigkeit und sehen diese soziale Gerechtigkeit in unserem Gemeinwesen immer stärker bedroht durch eine ganze Reihe von Einflüssen, die sich jeder selber vorstellen kann, die ich jetzt gar nicht im Einzelnen aufzählen muss oder will. Jedenfalls kommt es dazu, dass die Leute zur Demokratie als Idee stehen, aber mit der Umsetzung unzufrieden sind. Und das würde der Politik, das würde der Gesellschaft die Möglichkeit geben, an diesem Problem anzusetzen und für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Und solche Themen können durchaus wahlentscheidend sein. Und das erklärt zum anderen auch hohe Wahlbeteiligungen, die aber nicht immer zu dem gewünschten Ergebnis führen, aus Sicht eines überzeugten Demokraten, einer überzeugten Demokratin.
An der Stelle würde ich gerne mit zwei Punkten vertiefen. Was zeichnet die Demokratie denn politisch aus und was als Lebensform? Für dich persönlich, als Forschenden und vielleicht auch für uns alle als in einer Demokratie lebende Menschen.
Naja, um es analytisch zu fassen, muss man Demokratie eigentlich in dreifacher Hinsicht aufspalten. Demokratie als Staatsform. Das ist das, was uns im Sozialkundeunterricht sozusagen beigebracht wird. Wie ist das Staatswesen aufgebaut? Wie funktionieren Wahlen? Was ist der Unterschied zwischen Exekutive, Legislative und Judikative und solche Dinge? Also Demokratie als Staatsform. Gleichzeitig ist aber, und das habe ich möglicherweise auch schon antizipiert mit der Rede über den vorpolitischen Raum, gleichzeitig ist Demokratie auch eine Gesellschaftsform. Manchmal agiert ja auch das Gemeinwesen in Deutschland aus sich heraus und wartet gar nicht groß, bis der Staat irgendetwas organisiert. Das konnte man im Jahr 2015, als wir einen großen Anstrom von flüchtenden Menschen bewältigen mussten, wo staatliche Behörden, wo Verwaltung erstmal überfordert wurde, da hat die Gesellschaft das Geschehen selber in die Hand genommen. Oder das konnte man auch in dem Osten Deutschlands sehen, als die Gesellschaft angefangen hat, selber Politik zu machen und sich nicht verlassen hat auf die Reformfähigkeit des politischen Gemeinwesens. Naja, und schließlich ist auch eine Lebensform. Und das drückt sich eben darin aus, dass man demokratische Diskurse eben so gestaltet, dass sie unter seinesgleichen auf Augenhöhe eben passieren, dass man andere Leute ausreden lässt, damit, dass man mit friedlichen Mitteln politische Auseinandersetzungen führt und so weiter und so fort. Genau. Und deswegen kann man zum Beispiel auch sagen, etwas ist nicht nur demokratisch, bloß weil es eine politische Mehrheit bekommen hat. Das wäre eine Reduzierung von Demokratie auf eine bloße Staatsform. Ne? Es ist implizit notwendig, dass sozusagen dieses demokratische Zusammenleben, Demokratie als Lebensform, auch mitverkörpert wird.
Du hast ja gerade schon einige Stärken des Gemeinwesens genannt. Umgekehrt gedacht, welche Folgen hat oder hätte ein geschwächtes Gemeinwesen für Einzelne und damit und vielleicht sogar noch mehr für unsere Gesellschaft als Ganzes?
Naja, welche Folgen hätte ein geschwächtes Gemeinwesen? Das sind Dinge, die man beobachten kann in anderen Ländern, wo sozusagen Politik sich auf den Weg gemacht hat, so etwas wie eine illiberale Demokratie aufzubauen. Das würde dann bedeuten, dass bestimmte Grundfreiheiten, die in einem demokratischen Gemeinwesen wichtig sind, immer stärker eingeschränkt werden. Und das bedeutet, dass diese Lebendigkeit von Demokratie verloren geht, dass die Freiheit verloren geht.
Ein ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt auch schon rausgearbeitet haben, ist die vor Ort, die lokale, die regionale Vernetzung für den Sozialraum. Wie lässt sich der befördern und wie weit ist das wessen Aufgabe?
Eine Aufgabe von uns allen, um vielleicht mit der letzten Frage anzufangen. Das betrifft jeden, jede, die in unserem Gemeinwesen lebt. Und es fängt auch immer bei dem Einzelnen an. Aber um es vielleicht noch mal klarer auszudrücken, wir haben verschiedene Handlungsfelder aufgetan. Wir haben zum Beispiel das Handlungsfeld aufgetan, dass um soziale Orte zu schaffen, wo die Begegnung im vorpolitischen Raum nötig und möglich ist, dass da die Zusammenarbeit zum Beispiel mit Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungsbaugenossenschaften wichtig ist und haben da auch schon erste Gespräche geführt, dass man sozusagen in den Wohnsiedlungen mehr solche Orte auch schafft, wo Begegnungen im öffentlichen Raum möglich und leicht möglich sind. Schule ist ein anderer Ort, der wichtig wäre, insbesondere um Demokratie als Lebensform einzuführen, also den demokratischen Diskurs, den demokratischen Austausch zu lehren und zu lernen. Und in dieser Hinsicht sind wir jetzt gerade dabei, ein Folgeprojekt auch zu akquirieren bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, wo es darum geht, Lernwerkstätten aufzubauen, die schon sehr etabliert sind in dem Bereich MINT, also Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Technik. Dieses Modell des kreativen Lernens wollen wir übertragen auf die Frage des Erlernens von Demokratie und demokratischen Verhaltensweisen und sind da gerade auch in der zweiten Stufe und wollen das zunächst mit 4 Modellschulen in Marzahn-Hellersdorf machen. Ein anderes Projekt in dem Kontext ist schon abgeschlossen. Da haben wir die Landeszentrale für politische Bildung in Berlin dabei begleitet, Projekte aufzubauen zu, was Sie genannt haben, aufsuchende politische Bildung. Politische Bildung leitet ja, oder was heißt leitet, aber ist traditionell so, dass die Leute die Angebote der Landeszentrale entsprechend annehmen, die dafür prädestiniert sind, also Lehrerinnen und vor allem auch Schülerinnen und Schüler von weiterbildenden Schulen. Und die Leute, die eigentlich als Demokratie distant in Anführungszeichen betrachtet werden, nehmen diese Angebote nicht wahr. So ist die Landeszentrale auf die Idee gekommen, mit sozialen Trägern vor Ort solche Angebote auf- und auszubauen. Und wir haben diese evaluiert und haben vor kurzem mit ihnen auch das erste Handbuch für aufsuchende politische Bildung zusammen herausgegeben. Also die Erfahrungen, die man gemacht hat, politische Bildung vor Ort zu tragen, entsprechend ausgewertet und Tipps und Hinweise gegeben. Ein drittes Problem ist, dass in solchen Gemeinwesen es viele Aktivitäten gibt, viele Initiativen, die aber untereinander kaum in Kontakt stehen. Und deswegen haben wir zum Beispiel im Laufe unseres Projektes im Rahmen von sozialen Zusammenhalt stärken eine Webpage generiert, aufgebaut, wo die verschiedenen Aktivitäten dargestellt sind, um sozusagen eine gemeinsame Information und Vernetzung herzustellen. Kann man im Internet nachschauen, mitwirkung-marzahn-hellersdorf.de. Das haben wir als Forschungsteam aufgebaut und wird von einem sozialen Träger Roter Baum jetzt auch weitergeführt und gepflegt und gibt sozusagen den Menschen, die hier im Bezirk aktiv sind, die nötigen Informations- und Vernetzungsmöglichkeiten.
Wunderbar, die Webseite packen wir auch in die Shownotes. Ich danke dir für das aufschlussreiche Gespräch und verbleibe mit besten Grüßen.
Vielen lieben Dank.
Das waren zwei dichte, spannende Interviews. Vielen Dank an unsere GesprächspartnerInnen und natürlich an euch fürs Zuhören. Weitere Informationen findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich schon auf die nächsten Gespräche.
Also hört gern wieder rein, wenn es weitergeht mit Gemeinsam Weiterdenken hoch 6. Ihr findet uns wie immer überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf den Webseiten der Berliner Hochschulen für angewandte Wissenschaften.
Free audio post-production by Alphonic.com.